Wer redet, ist nicht tot.
Andrea Diener schreibt gelegentlich für das Reiseblatt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir von ihren Reisen zu berichten. Hallo Andrea.
Hallo Holgi.
Du warst in China.
In China oder
warst du in China?
Also der Hesse sagt ja eher so China.
China.
Ja. Und dann irgendwo bei Aschaffenburg kippt es um und dann sagen die Leute plötzlich China. Ich habe das auch nie verstanden. Aber ich sag eigentlich China oder China. Und also genau genommen war ich ja in Henan.
Ich wollte gerade sagen, China ist so groß, da fährt man nicht mal einfach hin, ne?
Nee, also ich arbeite ja immer noch daran, die Ecken dieses Landes, dieser Volksrepublik zu erkunden.
Also die echten Ecken, du meinst jetzt so, also die physikalischen Ecken, also rechts unten,
physikalisch,
links
oben, so. Ja, so ungefähr. Also ich war ja schon mal ganz unten und ganz oben und die Mitte hat mir bisher noch ziemlich gefehlt. Mhm. Und ich war in Henan. Und zwar mit dem chinesischen Fremdenverkehrsamt und dem Fremdenverkehrsamt der Provinz Henan. Also das war so richtig offiziös. Und ich habe mehr über China gelernt als bei den beiden Reisen davor, muss ich gestehen. Weil die beiden Reisen davor habe ich mit so einem Hotelunternehmen, mit einer Hotelkette gemacht. Mhm. Und da bist du halt immer relativ gepampert und in diesen Luxushotels und so.
Ja.
Die Leute sind alle irgendwie ziemlich international und diesmal waren da halt wirklich nur Chinesen. Und wir mussten permanent mit irgendwelchen Funktionären zu Mittagessen und zu Abendessen und dabei entsetzlich viel trinken. Und diese ganzen Riten kannte ich so nicht. Also dieses pure, unverfälschte China, das war mir irgendwie so nicht so klar.
Wie lange warst du diesmal denn da?
Das war eine gute Woche. Mhm. Also so richtig so von Anfang Wochenende, die ganze Woche durch bis Ende Wochenende. Und länger hätte es auch nicht sein dürfen, weil mir war dann am Ende wirklich, ich hatte erst Durchfall, dann Verstopfung und ich konnte wirklich, ich war körperlich echt am Ende, ja. Weil so ein Chinese lässt einem einfach keine Freizeit, weil das macht man nicht.
Wie?
Also in China, ist sowas wie Individualtourismus vollkommen unbekannt und auch nicht erstrebt, weil
das heißt, das Klischee, also der Klischee-Chines, den wir hier immer sehen, wie er durch die Stadt rennt und in riesigen Gruppen und Knips, Knips, Knips macht und dann abhaut, der ist echt.
Der ist echt.
Ah.
Das ist so, das ist wirklich so. Also ich habe mich dann auch bei meinem Guide erkundigt, ob es einen Fachterminus dafür gibt. Und ja, es gibt tatsächlich einen Fachterminus dafür. Der Chinese nennt das Ganze Yu Hui. Yuhui heißt so viel wie Gruppengefühl und in diesem Gruppengefühl laufen die Leute durch die Gegend und erleben auch alles in der Gruppe und sind auch immer wahnsinnig gerne zusammen und sowas wie ein Gruppenkoller, den wir irgendwie nach 3 Tagen hatten als gute Europäer, sowas kennt der Chinese irgendwie nicht. Das ist sehr, sehr seltsam. Also ich habe dann wir waren danach noch ein paar Tage in Peking und der Guide hat uns dann, hat mich dann so ein bisschen ausgefragt, wie ich eigentlich Privaturlaub mache. Und dann habe ich ihm so gesagt, naja, also meistens mache ich nicht keinen Urlaub, sondern ich besuche halt Freunde und dann laufe ich immer ganz gerne irgendwie einfach in der Stadt rum, ja, so alleine. Ich so, alleine. Ich bin dann schon auch gerne mal alleine. Ja, fühlt man sich denn da nicht einsam?
Ah.
Ich so, nee. Ich fühle mich voll nicht einsam. Ich finde es total gut, wenn da mal keine Leute sind, ja, so zur Abwechslung mal. Das ist, irgendwie guckte er mich dann sehr irritiert an. Und das ist wirklich in China, es ist kein Konzept. Das will man nicht, das tut man nicht. Man ist einfach nicht gerne alleine. Und das Seltsame ist, man merkt das auch, weil die Leute sich immer zu so wimmelnden Haufen zusammenschließen.
Mhm.
Das klingt jetzt irgendwie total despektierlich, aber wer sich das einmal in China angeschaut hat, der wird es sofort bemerken. Da läuft einfach keiner einzeln durch die Gegend oder da sitzt keiner einzeln im Lokal oder im Café und findet es toll. Das machen die Leute einfach nicht. Sie bewegen sich in großen Gruppen vorwärts. Punkt.
Wollen die denn nie mal ihre Ruhe haben? Also haben die müssen doch auch mal gestresst sein oder irgendwie sowas.
Es ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, aber nein.
Verrückt.
Total verrückt. Also wir sind ja auch in diesem Hochgeschwindigkeitszug gefahren, den es ja neuerdings in China gibt, von Zhengzhou, das ist die Provinzhauptstadt von Henan, dann am Ende nach Peking, weil sie gesagt haben, also unsere Organisatoren haben dann gedacht, so naja, also nochmal ein Flug, Inlandsflug ist irgendwie doof und Zugfahren ist ja auch ein ganz lustiges Erlebnis und das war es tatsächlich auch, aber das ist dann wirklich ein großes Tratschen und Schwätzen und wer dann alleine ist, der fängt dann an, irgendwie seinen Sitznachbarn zuzulabern und bei mir gegenüber saß halt einer von unserer Gruppe neben so einem Chinesen, der sah auch wirklich ganz wunderbar aus, wie so ein Zuhälter mit so Fake-Kroko-Schuhen und so einer Fake-irgendwas-Sonnenbrille, also wirklich so himmelschreiend mies angezogen, wie sie leider wirklich alle sind. Und wenn sie es nicht sind, sind sie aus Hongkong.
Und okay.
Es ist wirklich, es ist leider so. Und der fing dann wirklich an, diesen Menschen.
Aber für die ist das, also weil sie alle so rumlaufen, für die ist das normal, ne? Das entspricht einfach nur nicht unserem europäischen Geschmack.
Das entspricht einfach nicht unserem Geschmack, aber es ist vollkommen normal. Also Plastik-Fake-Kroko-Slipper sind was total Normales. Und seltsame Glitzer-Sonnenbrillen und dazu ein gestreiftes, knatschenges Polohemd und so eine seltsame Buntfaltenhose und so. Das ist halt normal. Mhm. Und er fing dann an, irgendwie meinen Sitznachbarn da auf Chinesisch zuzulabern und dann, die haben sich dann aufs Allerschönste verbrüdert und da mussten irgendwie 125 Millionen Selfies gemacht werden mit dem lustigen fremden Mann. Es ist wirklich, du hast einfach keine 3 Sekunden deine Ruhe.
Wahnsinn.
Das ist nicht drin. Ich war dann sehr froh, wie ich dann irgendwann so spät abends, nachdem das Programm fertig war, dann mal im Hotelzimmer war. Und es klingt total blöd, aber ich bin dann erstmal ins Bad und war so in Ruhe auf der Toilette. Ja? Das kannst du dir nicht vorstellen.
Also das Klo als einziger Ort, wo man seine Ruhe hat.
Naja, das Klo vor allem als das erste Klo des Tages, auf dem man sich einigermaßen unangeekelt niederlassen kann. Aha. Weil Toiletten in China sind eine hygienische Katastrophe, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also ich stand wirklich über den schlimmsten gekachelten Pisserinnen, die du dir vorstellen kannst. Also das Beste war, wir waren in einem, das war eine Sehenswürdigkeit, das sind Höhlenwohnungen, die sind wunderschön, die sind angemeldet für Weltkulturerbe und es ist wirklich ganz toll und da haben die Leute bis vor irgendwie 30 Jahren noch gewohnt, so halb unterirdisch und es ist jetzt mittlerweile riesig aufgemotzt zu einer großen Sehenswürdigkeit mit einem Mörderparkplatz mit 150 Lampions und Fähnchen davor und einer riesen Eingang und einem Giftshop und einem Café dabei und allem, ne? So, und dann kommst du da auf die Toilette und denkst dir so, das ist hier alles total neu gemacht, die haben hier wahrscheinlich einen Wahnsinns-Sanitärtrakt. Ja, du kommst in einen gekachelten Raum. In diesem gekachelten Raum gibt es ein Podest. Und da sind 3 Hockklos und daneben steht ein Western-Style-Toilet, also eine ganz normale Toilette. Und dazwischen, und das ist der Witz, keine Trennwand und auch sonst keine Art von Tür oder sowas. Ich habe mich dann auf diese Western-Style-Toilet gesetzt, konnte nichts abschließen, aber ich meine, ich musste. Und saß da so fröhlich, ne? Und,
fröhlich verkrampft.
Fröhlich verkrampft. Und dann kam da so ein Omachen rein, winkte mir freundlich zu, ließ ihr Höschen runter und hockte sich dann schön auf diese Dingens, ne? Hockschüssel. Und das ist erstmal gewöhnungsbedürftig so. Ich meine, ihr Männer kennt das vielleicht eher.
Naja, nee, wir stehen zwar nebeneinander, aber in der Regel sind da ja auch nochmal so, oder häufig sind da so kleine Trennwände.
Ja, sowas, so ein bisschen Alibi.
Ja, genau.
Ja. Ne? Ja, nee, da halt gar nicht.
Und dadurch, dass also du nach vorne guckst und nur dein Löres in der Hand hast, ist halt doch nochmal ein bisschen was anderes.
Ja. Aber ich meine, es gab ja auch nicht irgendwie noch einen Ort, wo man sich hätte hinsetzen können, für andere Geschäfte oder sowas, gab's halt nicht. Und das ist, also man ist halt permanent zusammen. Und auch wenn es eine Tür gibt, bedeutet das in China noch lange nicht, dass man sie auch wirklich abschließt. Ich weiß nicht, wie vielen Leuten ich irgendwie aus Versehen ins Klo reingerannt bin, weil einfach die Tür nicht abgeschlossen war.
Und das ist denen völlig egal, ja?
Ja, ja, meistens kommt dann so ein bisschen Protest, irgendwas auf Chinesisch, und dann drückt's Omachen die Tür zu. Vor allem ältere Leute sind das ziemlich häufig, die es einfach nicht anders kennen. Und ziemlich oft, wo du dann in eine etwas gehobenere Umgebung bist, in einem Hotel oder sowas, dann hängen dann auch mal Schilder an der Tür, please lock toilet oder so. Mhm. Aber das ist etwas, wo man Leute dann extra darauf hinweisen muss, weil das ist ein relativ neues Phänomen wohl und halt scheinbar auch nicht so wichtig.
Moment, ein neues Phänomen, die Tür zuzumachen oder sie offen zu lassen?
Nee, überhaupt, dass es eine Tür gibt. Ne?
Ach so, okay. Ja.
Also es gibt in Peking zum Beispiel am Platz des Himmlischen Friedens, wenn du von diesem Platz runtergehst, nicht da, wo der Mao hängt, sondern auf der anderen Seite, und da kommst du an einem Stück Pflaster, also an einem sehr breiten Bordstein-Trottoir vorbei. Und da eingelassen ins Pflaster sind so längliche Vertiefungen, also Löcher. Du guckst so runter und denkst so, hey, wo geht's denn da hin? Ja. Und dann haben die...
Irgendwie habe ich das Gefühl, als würde es jetzt fies werden, aber erzähl
ruhig. Der Guide hat uns erzählt, wenn also irgendwelche Veranstaltungen da sind, irgendwelche Parteitage oder sowas, was weiß ich, was auf dem Platz des Himmlischen Friedens halt so stattfindet, dann wird da so ein Zelt drüber geknallt, und diese parallelen Lücken im Pflaster sind mit der Kanalisation verbunden und die dienen tatsächlich als provisorische Hockklos. Aha. Also du kannst dich dann so nebeneinander einfach da irgendwie so Dings, also gratis ein Zelt irgendwie so drüber machen. So. Also es ist etwas sehr Provisorisches in China, und Intimsphäre und Privatsphäre werden da sehr anders gedeutet. Vieles wird sehr anders gedeutet.
Was denn noch?
Oh Gott, das ist ja schwer, damit überhaupt anzufangen. Also ich kann ja vielleicht mal erzählen, wo wir so waren. Mhm. Also wir sind zuallererst, wir sind halt in Changzhou gelandet, und von da sind wir nach, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, Sanmenxia wird das geschrieben. Und haben uns dort also einen Tempel angeschaut, das war wohl der Gründungstempel von Laozi, der sich dort zum Meditieren niedergelassen hat. Und dann gab es eben in seiner Nachfolge, dann wurde dann dieser Tempel gebaut. Und es gibt mittlerweile eine gigantische, riesengroße, goldene Laozi-Statue, die irgendwie 30 Meter hoch ist und da jetzt steht. Und ansonsten gibt es diesen alten Tempel. Und man kann da sehr schön sehen, wie Chinesen mit Kulturerbe umgehen. Das ist nämlich sehr anders als bei uns. Mhm. Also es ist zum Beispiel überhaupt kein Problem, wenn man so einen alten Tempel hat, dass man da einfach mal so ein Eisbütchen reinstellt mit einem Eisschirmchen.
Ja.
Und damit auch jeder weiß, was es da gibt, pappen wir noch so eine LED-Laufschrift drüber.
Heute Morgen bin ich an so einer Bäckerei vorbeigefahren, die hatte eine LED-Laufschrift, draußen stand Croissants 1,50. Und ich dachte, als erstes würde ich diese Laufschriften verbieten lassen, wenn ich hier mal der König wäre.
In China findest du die alle 3 Meter.
Klasse.
LED-Laufschriften ist der absolute Hit in China. Ja? Du kannst in ein 5-Sterne-Hotel fahren, ja? Wo alles peak-fine ist. Und riesige, goldene Halbreliefs mit Reisbauern überm Eingang und irgendwelche super kitschigen Schwanenstatuen aus Marmor vor der Mörderbar mit den fetten Plüschsesseln. Was läuft über der Rezeption? Eine LED-Laufschrift.
LED also, ist zu billig geworden, ja.
Ja, also es wird aber komischerweise in China nicht als billig empfunden. Ich gucke da hin und denke mir so, ja, das sieht billig aus. Aber es wird dort nicht als billig empfunden, sondern es ist einfach überall. Und es ist eben.
Man müsste mal Chinesen, die hier unterwegs sind, in Deutschland ansprechen und fragen: Okay, erzähl mir doch mal, was findet ihr geschmacklos hier?
Das würde mich auch interessieren.
Das wäre wirklich mal spannend.
Das stimmt. Stimmt, das würde mich echt auch interessieren. Wahrscheinlich diese hässlichen Fachwerkhäuser oder so.
Ja, die glauben ja auch wirklich, dass es hier überall so aussieht, ne?
Ja, ich glaube, ich fürchte.
Zurück nach China. Wir lassen uns in China
Ja,
bleiben.
lass uns in
So
China
klug.
bleiben. Also, es hat mir wirklich sehr gut gefallen mit dieser LED-Laufschrift überall im Tempelchen. Und hinter dem Tempelchen fing dann auch gleich der Familienspaß an. Da stand dann irgendwie so in the middle of nowhere, stand dann so ein künstlicher Bulle, wo man so Bullenreiten, elektrisches Bullenreiten machen konnte, im Laozi-Tempel. So. Also du siehst, China ist irgendwie voller seltsamer Kontraste und du stolperst alle 3 Meter über irgendwas, was du da gerade vollkommen nicht erwartet hast. Weil wir denken immer so, naja, das ist jetzt irgendwie der Laozi-Tempel, ne?
Da haben sie doch alle, müssen sie doch alle Respekt
Da
haben.
müssen sie doch alle jetzt mal voll die Ehrfurcht haben, aber nee, ohne Eisstand ist das halt voll nicht vollständig, ne? Also stellen wir mal einen Eisstandl rein mit einem Mädel dahinter und einen Elektrobullen dahinter und Dings. Also das macht irgendwie komischerweise nichts aus. Das stört nicht. Sehr, sehr schräg. Und also es war wirklich an allen Ecken und Enden, wo so eine Art von Hochkultur war, die uns Europäern immer so eine Ehrfurcht einjagt, ja. Damit geht man in China sehr viel unbefangener um. Oder lässt auch einfach Dinge stehen, die vollkommen nicht stören. Ich habe zum Beispiel mir einen Spaß gemacht, irgendwann in der Gegend herumstehende Fäudel zu fotografieren, weil überall standen diese unfassbaren, hässlichen, bunten Plastikfäudel in der Gegend rum, ja. So riesige Museumsauffahrt, Mörderklotz, ne, Granitsteine, Dings, ja. Und da steht halt in der Auffahrt dieser Fäudel und keiner stört sich dran, keiner räumt ihn weg, weil egal. Ja. So. Wir waren auch, da war es eigentlich am drastischsten, dieser Umgang mit Kultur. Wir waren in Kaifeng und Kaifeng ist eine alte Kaiserstadt. Und da gibt es mehrere alte Gebäude, also hauptsächlich das ganz alte Gebäude, das ist die sogenannte Eisenpagode, das ist eine ganz berühmte Pagode. Ich weiß nicht, ob du die in London kennst, in Kew Gardens,
Nee.
diese 10-stöckige, die da steht in dem Park. Und die Eisenpagode in Kaifeng ist eben das Vorbild dafür gewesen.
Und
In
wahrscheinlich
England.
dreimal so groß oder sowas.
Nee, 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 die in London ist schon echt groß. Von
Okay.
Chambers musst du dir mal angucken. Der Anglo-Chinoise Garten. Aber das Referat halte ich jetzt nicht.
Okay.
Über England müssen wir ein andermal reden. Ja.
Du warst in England?
Ich war in Brighton, darüber können
Ach,
wir noch mal reden. Ja.
die nächste Sendung geht dann über Brighton, ja?
Ich fürchte.
Okay.
Aber zurück zu China. Also diese Eisenpagode, ne, die ist wirklich echt richtig verdammt alt. So. Und man fragt sich so, wie geht man damit um? Wie gehen Leute mit oder wie geht eine Stadt, wenn sie sowas hat? Wie geht sie damit um? Wie präsentiert sie so ein architektonisches Schätzlein wie diese Eisenpagode? In China ist es ziemlich eindeutig. Du baust nämlich so etwas darum, was du später als Scenic Park bezeichnen kannst. Also erstmal so ein nachgebautes Kaiserpalasttor, irgendwie so halb Plastik. Und dann so eine Hügelchenlandschaft, da legst du dann so einen künstlichen Park an und den knallst du voll mit echten Bäumen, mit künstlichen Bäumen. Die künstlichen Bäume sind wichtig, also so Plastikbäume halt, ne? Weil in die kannst du Lautsprecher
Oh
einbauen
Gott.
und da dudelt dann die ganze Zeit so chinesische Erbauungsmusik raus. So, dann stellst du noch so ein paar Pinguine und Reiher rein, nee, nicht Pinguine, Flamingos und Reiher waren's. Dann baust du noch so einen kleinen künstlichen Bachlauf, stellst kleine chinesische Bronzekinderchen mit blanken Ärschen, die in den Bachlauf pinkeln daneben.
Das ist doch
Dann.
alles entsetzlich.
Ja, es ist total entsetzlich. Aber jetzt bitte hier mal ein bisschen kulturelle
Verzeihung, ja,
Sensibilität,
Verzeihung.
ja? Also, das ist
Oh,
einfach.
ah.
das gefällt, also das ist anders. Ja. Keine Wertung jetzt mal bitte, ja, das ist ja, okay. Anders. So, und was dann jetzt noch fehlen, sind die Souvenirbuden, in denen dann irgendwie so fake-mäßige, also du kennst diese chinesischen Kopfbedeckungen irgendwie aus den alten Filmen, so Chinese Ghost Story, haben die mal diese komischen Kopfbedeckungen mit den Bömmelchen dran, rechts und links. Die verkaufst du dann irgendwie noch als Haarreifen oder als lustige Kostümdinger, damit die Leute sich die gegenseitig aufsetzen, fotografieren können. Im Prinzip ist dieses ganze Ding eigentlich daraufhin ausgerichtet, dass Leute darin rumlaufen, sich gegenseitig fotografieren und der Hintergrund für diese Fotografie möglichst lustig und bunt ist. Und es gibt überhaupt keinen, wo man sagen würde, wo ist denn jetzt der pädagogische Ansatz? Wo wird denn jetzt hier mal didaktisch irgendwas erklärt? Ja, gibt's halt nicht. Braucht man nicht. Das Ding ist da, das Ding ist alt, reicht. Der Rest ist Spaß. Der Rest ist totale Volksbespaßung und du kannst dir dann noch so Golfwägelchen besorgen, mit denen du dann noch durchkutschiert wirst, damit du überhaupt nicht mehr laufen musst.
Haben die denn vielleicht, ich bin ja wohlwollend, ich will ja auch wohlwollend sein, haben die denn vielleicht irgendwie einen anderen Zugang zu ihrem kulturellen Erbe, der uns verschlossen bleibt, wenn wir zu diesen Sehenswürdigkeiten fahren?
Ich glaube das wirklich. Also mir bleibt dieser Zugang total verschlossen. Ich verstehe es nicht. Aber es hat vor allem, glaube ich, mit Unterhaltung zu tun, mit Bespaßung, mit du willst auch mit deiner Familie vielleicht was machen. Also Kinder müssen da auch immer irgendwie noch lustige, bunte Dinge finden. Also es ist insgesamt sehr, sehr anders. So, und jetzt bin ich da rumgelaufen, ne? Die Eisenpagode hat man schnell gesehen, man darf sowieso nicht rein, weil das Ding einfach so alt ist, dass sie da niemanden mehr reinlassen. Und die ist übrigens nicht aus Eisen, sondern die ist nur mit Kacheln verputzt außen, mit Kacheln belegt, die so die Farbe von rostigem Eisen haben. Mhm. Also es ist wirklich ein wunderschönes Ding. Es ist richtig hübsch. Und wenn du mal die ganzen künstlichen Bäume im Hintergrund ausblendest, es ist wirklich toll. So. Und dann läufst du durch diesen Park und denkst dir so die ganze Zeit, mein Gott, ist das furchtbar, mein Gott, ist das furchtbar, mein Gott, ist das furchtbar. Dann kommen auch noch irgendwelche Leute in Kostümen und führen irgendwelche Entertainment-Sachen auf. Und es ist alles furchtbar. Und dann denkst du so, okay, da ist jetzt so ein Souvenirstand, da gibt es irgendwie so hässliche kleine Edelsteinbäumchen und Mao-Wackelbilder und so. Was ist eigentlich dahinter? Und dann biegst du ab durch so ein Tor und dann stehst du plötzlich im schönsten Bonsai-Garten, den du je gesehen hast. So, bumm.
Bonsai. Ja? Ist das nicht was Japanisches eigentlich?
Ja, die kommen eigentlich aus China und heißen Penjing dort.
Ah.
Genau. Und die Japaner haben ja eigentlich die gesamte chinesische Kultur mehr oder minder genommen und verfeinert. Und deswegen sind die japanischen halt besonders berühmt, weil die halt besonders schön sind, die besonders schönen Bonsais. Und in China gibt es die aber auch und da heißen die eben Penjing und die sind dann nicht ganz so fein. Die sind dann etwas bizarrer von der Formensprache her. Mhm. Aber im Prinzip genau das gleiche Prinzip. Du hast eine Schale, du hast ein Bäumchen, der ist klein und sieht alt aus und ist auch alt. Und wunderschön präsentiert in einem kleinen Gärtchen, super idyllisch, total leer, keine Sau dort, total gepflegte Bäumchen, wunderschön geputzte Schalen, alle schön mit so Moosteppichen hingezupft. Ja. Also da hat sich jemand eine unfassbare Mühe gegeben, die sind richtig top gepflegt gewesen. Und am Ende des Gärtchens ein kleiner Teich und dann gab es da so eine Pergola, ein Bänkchen drunter und da saß so ein alter Mann mit langem weißen Rauschebart und spielte Querflöte. Ich dachte, boom, wo bin ich denn jetzt hier bitte gelandet? Ja, eben war da gerade noch so ganz schlimmes Disneyland und ich war in so einem Ironiemodus und jetzt kommt mir hier plötzlich diese ganze Kultur entgegen, ist überhaupt nicht ausgeschildert, keiner sagt mir, dass ich das so hier finde und hier ist
diese
es
diese Kultur einfach. Ist nicht ausgeschildert.
Jetzt ist die einfach hier so da, ja. Also du siehst, es bereitet einen auf nichts vor. Du fällst permanent irgendwo so rein. Mhm. Und das ist auch nichts, wo dich irgendwie der Fremdenführer oder der Reiseführer oder irgendwas hinführt. Du kannst einfach nur hoffen, dass du unversehens um irgendeine Ecke biegst und dann bist du da und es ist genauso wie im Bilderbuch. Ja. Und Also man ist eigentlich die halbe Zeit echt ratlos, ne? So.
Das ist man ja, glaube ich, in China sowieso ratlos die meiste Zeit, ne?
Ja, total, völlig. Also ich finde es aber noch irgendwie leichter verstehbar als Japan, aber gut, weil es einfach wirklich, es ist echt halt so komplett anders. Naja, und der Rest dieser Kaiserstadt Kaifeng besteht dann aus einem, es gibt einen Tempel, einen großen Tempel, der ist mehr oder minder nachgebaut. Es gibt dann einen Palast und irgendwie ist dieses Zeug ja aus Holz, ne? Das heißt, die Dinger brennen auch permanent nieder, werden von irgendwelchen Stürmen zerlegt und so, ja.
Und immer wieder neu aufgebaut.
Und immer wieder neu aufgebaut. Und das heißt, es gibt einfach auch nicht so das Konzept von dieses Ding steht jetzt hier seit 500 Jahren, sondern dieses Ding wurde zum letzten Mal aufgebaut, also in diesem Fall von Kaifeng 1994. Mhm. So, das heißt, die Sachen sind meistens nicht so rasend alt. Also die Kultur, die du findest, das ist meistens keine statische Kultur. Also bei der Eisenpagode ist es eine Ausnahme. Sondern ganz oft sind das eher so Dinge wie, dass sich eben jemand um seine Bonsai-Bäumchen kümmert oder dass eben jemand noch Tai-Chi macht wie vor 300 Jahren oder so. Es sind eigentlich mehr so die Handlungen und die Praxis, die in China die Kultur ausmacht, ja. Und nicht so sehr die Dinge, die in der Gegend rumstehen. Also insofern es ist einfach, man muss das wirklich anders angehen und man muss es wirklich, man darf nicht erwarten, dass man jetzt in einem super authentischen Tempel immer steht permanent. Manchmal sind die Dinge einfach wieder aufgebaut, sondern du musst halt eher gucken, was macht der Mönch, weil das ist das Echte. Mhm. So. Und nachdem man sich dann diese Sachen in Kaifeng angeguckt hat, geht man noch ein paar Meter weiter, ebenfalls in Kaifeng. Und dort gibt es dann die allergrößte Sensation dieser Stadt, die uns angekündigt wurde. Und das ist der Millennium City Park. Und dort wurde ein chinesisches Landschaftsgemälde als Erlebnispark nachgebaut. Und du läufst durch und du kommst dir eigentlich permanent vor wie auf so einer Art Mittelaltermarkt, nur auf Chinesisch.
Also praktisch diese Bilder, diese länglichen Bilder, die wir so von an der Wand hängend kennen.
Genau, diese Bildrollen. Diese
ja, genau.
Zischen. Und so ein Ding, also ein ganz berühmtes eben aus dieser Gegend, wurde dort nachgebaut mit den, also da läufst du rum und da kommst du irgendwie an so ein Brückchen, das irgendwie so rundlich sich über so ein Wasserchen wölbt und an ein chinesisches Teehäuschen mit winzig kleinen Stühlchen, wo du dich draufsetzt und dann kommt die Shang Maid und bringt dir Tee. Und also es ist halt so ein fürchterlicher Fake einfach.
Aber und es ist vermutlich rammelvoll, oder?
Komischerweise war es gar nicht so voll, wie wir da waren. Aber normalerweise ist es natürlich rammelvoll. Und es gibt dann irgendwie. Das Seltsame ist, du musst dort wieder hingucken. Du musst die Augen vor den schrecklichen Dingen verschließen, nämlich, dass es da irgendwie so ein Fastfood gibt mit Kaifeng-Burger und dich daran erfreuen, dass es drei Buden weiter einen Menschen gibt, der für Spottpreise echte Hornkämme schnitzt. Ja, mhm. Wo ich dann irgendwie einen erstanden habe für 8 €, weil das war also vollkommen, also ich meine, hier zahlst du ja ein Heidengeld dafür. Und also man muss da wirklich mit einem sehr selektiven Blick die ganze Zeit durchgehen und sagen so, nein, ich ärgere mich jetzt nicht. Ich finde es jetzt nicht scheiße. Ich finde es jetzt einfach nur interessant.
So. Mit wie vielen Leuten wart ihr da unterwegs? Oder anders gefragt, ging es allen anderen Reiseteilnehmern genauso wie dir?
Ja, absolut. Also es ging uns allen so. Wir waren dann am Ende wirklich so eine Selbsthilfegruppe. Und in mehr oder minder, also in unterschiedlichen Graden. Ich habe das Ganze dann eher so ein bisschen mit zunehmendem Sarkasmus hingenommen und habe beschlossen, also bei den Trinkspielchen mitzumachen und diesen Chinesen zu zeigen, was in eine deutsche Frau reinpasst, was grandios gut ging.
Trinkspielchen?
Ja, das muss ich auch noch erzählen.
Okay, das war das mit den Funktionären eingangs, oder?
Ja, das war das mit den Funktionären. Also da gab es dann natürlich auch welche, die gesagt haben, so, ich mache hier überhaupt nicht mehr mit, ich will das alles gar nicht mehr und mir ist das hier zu viel.
Wer, die Reisenden?
Die Reisenden, ja. Und wir saßen, ich meine, du sitzt halt einfach die halbe Zeit im Bus und du fährst halt unfassbar viel, weil dieses Land ist, also alleine diese eine Provinz Henan, die jetzt das ist einfach riesig. Du fährst halt permanent immer mal so 3 Stunden dahin und 4 Stunden dahin und bis zum Abendessen haben wir es nicht mehr so weit, da sind es nur noch 1,5 Stunden und so, ne? Also es sind da einfach riesige Strecken und das Komische an China ist, es ist riesengroß und du denkst dann immer so, es müsste unfassbar leer sein, aber es ist nirgendwo leer. Es ist einfach voll. Und dann fährst du immer an diesen Städten vorbei und diese Städte sehen halt alle gleich aus. Also China verwandelt sich momentan, reißt die ganzen kleinen Häuser ab, um irgendwie noch so ein bisschen Ackerland zu kriegen und konzentriert seine Bewohner in so Trabantenstädten. Und die sehen wirklich alle gleich aus.
Ja.
Also da hat es Hochhäuser, irgendwie so 20, 30 Stockwerke, Wohnhochhäuser. Und wenn die Dinger mal 10 Jahre alt sind, sehen sie schon ziemlich vergammelt aus. Da denkst du schon, ist das aus den 60ern? Nee, ist erst 10 Jahre alt. Weil die Baumaterialien einfach ziemlich scheiße sind. Mhm. Ziemlich schnell, ziemlich billig hochgezogen. Aber es wird halt immer weiter hochgezogen und in einem unfassbaren Tempo und in einer unfassbaren Größe. Und du denkst mal, naja, also wer zur Hölle will eigentlich in sowas wohnen? Aber dann gucke ich mir so diese chinesischen Touristengruppen an, denke mir so, naja, vielleicht, who knows? Ich traue mich irgendwie gar nichts mehr entscheiden. Ja, so. Mhm. Was Chinesen wollen und was Chinesen nicht wollen. So, ich weiß es nicht mehr. Ich kann es wirklich nicht mehr sagen. Ja. Steck nicht mehr drin.
Wissen die das möglicherweise selber gerade gar nicht?
Das kann natürlich sein,
weil die
ja.
Die machen ja eine Wandlung durch, also als Gesellschaft, als ganzes Land gerade, wie niemand sonst vorher, zumindest das gefühlt so von außen.
Absolut, absolut. Also man sucht dann immer so ein bisschen so nach etwas, was irgendwie sowas wie Werte sind. Du hattest ja diese aufgezwungenen Kommunismus-Mao-Werte, ne? Was ja irgendwie dann immer so als Mao-Bibel war ja da irgendwie so die Volksreligion. Und Mao gibt's ja jetzt mittlerweile, ist ja irgendwie nicht mehr so der Hit. Und was hat es eigentlich ersetzt? Außer gigantisches Wachstum. Und man sucht da wirklich. Ich habe es noch nicht gefunden, ich weiß es nicht. Also vielleicht sowas wie Familie und eben dieser Gruppengeist. Mhm. Das ist wahrscheinlich das, was in China am ehesten so als Wert und als Ideal anerkannt ist oder Leute bestrebt sind, das zu erreichen.
Das ist auch das Einzige, was Bestand hat oder wo man zumindest davon ausgehen kann, dass es noch in 10 Jahren noch existiert, weil alles, was vor 10 Jahren mal da war, das ist mittlerweile nicht mehr da.
Ja.
Ist auch wieder, ne? Ich war noch nie in China, ich kenne keine Chinesen, aber ich würde das mal vermuten. Also wenn du dir ansiehst, so ein Land, das jedes Jahr mit 8% Wirtschaftswachstum daherkommt, das ist revolutionär, ist das. Das ist nicht mehr Evolution. Ne?
Ja. Also die Bautätigkeit ist auch der Hammer. Also wir sind eigentlich permanent an irgendwelchen Trassen vorbeigefahren, die gerade auf Stelzen durchs Land gestellt werden. Und da sollen dann eben diese Schnellzüge fahren. Mhm. Und wenn jetzt der Chines daherkommt und sagt, naja, wir bauen den eigentlich im Westen noch bis nach Berlin und im Osten bis nach Washington. Ich glaube das. Mittlerweile, ich traue denen alles zu. Ja. Ja. Also
der Chines, der hat's faustdick hinter den Ohren.
Wer, wenn nicht die Chinesen?
Ja, stimmt.
Und du schämst dich so, weil ich meine, diese Berliner kriegen nicht mal einen geschissenen Flughafen hingestellt. Ja, in der gleichen Zeit bauen die Chinesen irgendwie 20 von diesen Schnellzugbahnhöfen und die sind auch groß. Hm. Also die sind genauso groß, würde ich mal sagen. Also die sind riesig. Ja, und ja, man kriegt da schon immer so ein bisschen so dieses Hui, alles so groß hier, ich bin so klein. Also vielleicht kein Wunder, dass man da so ein bisschen Schutz und Rückhalt in seiner Gruppe sucht.
wollte der, also das Tourismusbüro oder wer euch da eingeladen hat, wollten die, dass ihr euch eingeschüchtert fühlt?
Nee, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht.
Nicht, dass ihr dann von der Größe Chinas kündet, wenn ihr wieder nach Hause kommt.
Also wir waren eigentlich, das war eine ziemliche Laissez-faire-Stimmung und Haltung so. Also ich hatte in China noch nie das Gefühl, dass ich irgendwie Tourismus oder sonst wie mäßig gegängelt wurde, überhaupt nicht. Hm. Also ich hatte ja auch das erste Mal, bin ich mit einem Journalistenvisum dahin gefahren. Und ich hatte ja schon vorher 2 Tourismusvisa in meinem Pass kleben und jedes Mal denke ich, stellen Sie komische Fragen, kommt irgendwas vielleicht noch wegen meinem amerikanischen Journalismusvisum, Dingsbums irgendwie, dass jemand fragt, und Sie reisen hier wirklich nur als Tourist ein und warum waren Sie damals Tourist und sind jetzt nur und so, ne? Mhm. Nie. Never ever. Immer locker, immer entspannt. Und auch diese Tourismusfunktionäre, hattest du nie das Gefühl, dass sie dir jetzt irgendwie einen auf die Backe labern oder sowas oder die versuchen, dich zu indoktrinieren oder sowas. Nee, die waren froh, wenn sie ihr Schnäpschen bekommen haben und haben mit uns da so ein bisschen gegessen und haben da irgendwie die Herrlichkeiten ihrer Gegend auf den Tisch gestellt, uns abgefüttert bis zum Umfallen und ansonsten eben versucht, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Sehenswürdigkeiten unterzubringen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Guides, die wir hatten, dass die irgendwie ein Problem hatten mit Fragen beantworten.
Also lange oder nicht mehr dieses kommunistische,
nee,
wir stellen alles nur in schillernden Farben dar.
Blablabla. Nee, das ist nicht Nordkorea oder so.
Okay.
Überhaupt nicht. Also die
man würde es halt erwarten, wenn man so ignorant ist.
Es war eher so ein bisschen so, dass der Mann, der uns da durch die, also wir hatten 2 verschiedene Guides, einen, der uns durch die Provinz geleitet hat, das war eher so ein Landei. Und du hattest das Gefühl, der hat einfach noch nicht so viel mitgekriegt. Und in Peking hatten wir dann einen, der war ein bisschen schlitzohriger, das war dann eben ein Stadtmensch, ja, das waren dann eher mal so die Unterschiede. Aber beide haben irgendwie da die ganze Zeit an ihrem Smartphone gedaddelt und hatten auch irgendwie, meinten dann so, naja, ja, wir wissen, das Internet und so ist zensiert und alles, aber wir haben schon unsere Wege, uns zu informieren. Mhm. Mhm. Und klar, ja, also weiß eh jeder, wie man da seine Lücken findet und wie man da rauskommt und so, ne? Mhm. Mich ja auch, also habe ja auch fleißig auf Facebook gepostet. Ja, kann man ja, geht ja, ist ja kein Problem. Das sind keine indoktrinierten Regierungsmarionetten oder sowas überhaupt. Also das war auch jetzt keine Wirtschaftsreise oder sowas, sondern es ging eben um Tourismus. Und das Verständnis war eben so der Einladenden, dass sie versucht haben, möglichst viel unterzubringen. Und da muss dann natürlich auch wenn dann die deutschen Journalisten kommen, dann reißen sich natürlich alle um die. Und da muss natürlich der Herr Dingsbums da, der wartet schon länger und dem muss dann auch nochmal Genüge getan werden. Und die Tourismusleiterin der Stadt so und so muss auch nochmal dazukommen. Und da sind es dann eher solche Sachen. Aber ich meine, das hast du in der deutschen Provinz genauso. Mhm. Ja, also wenn du eine Reise irgendwie durch Thüringen machst, dann will auch der Bürgermeister von was weiß ich was nochmal die Hand schütteln. So. Mhm. Also solche Sachen sind das dann zum Teil, ja, die du dann, naja, halt mitmachst. Was nervt, aber ist auf jeder Pressereise so. Ist einfach immer so.
Sprich.
Also, was sie uns dann noch gezeigt haben, wir müssen ja dann irgendwie von der Kultur noch zum Sport kommen, weil, also das gehörte ja dann auch dazu, dass wir das Shaolin-Kloster besucht haben. Das Shaolin-Kloster aller Shaolin-Kloster. Und das ist natürlich auch eine gigantische Touristenfalle. Das ist schon unglaublich. Ja. Also wenn du dir vorstellst, dass da irgendwelche geheimnisvollen chinesischen Männlein in irgendwelchen Bergen sitzen, so nee, also das ist eher also mit was in Deutschland könnte man es vergleichen? Ich weiß nicht, Ida Oberstein oder wie heißen diese schrecklichen Sachen da am Rhein, Rüdesheim, Drosselgasse oder so, ja?
Ja, ja.
Ja, also wenn du den...
Rotenburg ob der Tauber.
Genau. Also das ist so Deutschland, wie dieses Shaolin-Kloster, chinesische Shaolin-Kloster ist. Also ja, das ist halt... Es sind natürlich keine deutschen Touristen dort, es sind auch keine westlichen Touristen dort, es sind einfach unfassbar viele Chinesen. Mhm. Weil das einfach immer noch, du läufst halt durch China, du siehst nur Chinesen. Wenn du nicht gerade in Peking bist oder sowas, sind da einfach auch keine westlichen Besucher, gibt's halt nicht. Mhm. Aber die Chinesen reichen schon. Das sind echt viele, die da durchlaufen und Souvenirs kaufen und sich irgendwelche seltsamen Shows angucken und so weiter. Es gibt nämlich in China zwei Möglichkeiten. Entweder du baust einen Park dazu, irgendwie so einen Scenic History Park. Mhm. Ja, das ist eine Möglichkeit, was zu verkaufen. Die andere Möglichkeit ist, du inszenierst eine Show. Ich hatte das schon es war schon meine zweite chinesische Show, weil die erste durfte ich schon in Xi'an erleben. Also Xi'an ist ja auch eine alte Kaiserstadt, das ist da, wo diese Terrakotta-Armee steht.
Ah ja.
Mhm. Und da gibt es einen Sommerpalast und ein bisschen außerhalb der Stadt. Und dort wird eine wunderschöne chinesische Show inszeniert, in der es um einen Kaiser geht und seine Mätresse. Und die Mätresse ist... eigentlich war die nicht besonders hübsch, aber dafür sehr klug und konnte irgendwie gut Poesie und so. Mhm. Aber natürlich in der Show war sie auch gleichzeitig auch noch wunderhübsch und jung und schlank. Und in der Nähe von diesem Shaolin-Kloster gibt es auch so ein Sommerpalästchen, so ein kleines Dingelchen. Mhm. Und mit einem schönen Berg dahinter, also ein wunderbares Panorama mit so einem chinesischen Karstberg. Die sind ja immer so kuppelig und so. Und dann haben sie natürlich einen künstlichen See dazwischen geknallt, damit du bessere Beleuchtungseffekte machen kannst. Und dann findet da eben auch so eine großartige chinesische Show statt mit einer Unschuld vom Lande, die immer mit irgendwelchen echten Ziegen über die Bühne zieht, die also ein halbes Dorf nachgebaut hat. Und dann gibt es so eine Frauenkapelle, die immer auf irgendwelchen Instrumenten rumplöngelt und harft und... im Vordergrund sitzen irgendwie komischerweise immer drei Mönche und meditieren vor sich hin. Und die machen eigentlich gar nichts die ganze Show über. Die werden nur in unterschiedlichen Farben angeleuchtet. Und dann gibt es neben dieser Schönheit vom Lande, gibt es dann auch noch andere Landmädchen. Und dann gibt es halt so die Jungs, das sind so die tapferen Kämpfer. Und die trainieren immer so ihr Kung-Fu, ihr Shaolin-Kung-Fu. Und dann so ein Meister, der auch ganz pittoresk aussieht. Und es wird ganz viel gesungen und getanzt und so. Und das ist in China echt populär, dass man tagsüber besichtigt man halt irgendwelche Sachen und abends guckt man sich dann noch so eine richtig schöne, kitschige Show an. Mhm. Mhm. Das ist richtig toll, das ist ganz super. Also ist auch wirklich richtig populär. Und,
ja, du klingst nicht so, als wäre das wirklich toll. Du klingst nicht so, als wäre das für unser eins wirklich toll.
Ich finde, man sollte es einmal mitgemacht haben, aber dann ist auch gut so. Mhm. Aber ich muss jetzt zugeben, ich bin auch nicht der allergrößte Musical-Fan.
Okay.
Ich kann Musicals eigentlich nur ironisch ertragen. Und,
ich kenne das, ja.
Ja, genau. Also so ging es mir da halt auch. Ne? Ja, das ist halt, ich kann mir vorstellen, Chinesen reagieren ähnlich, wenn du sie in so ein Sissy-Musical oder ich weiß nicht was schickst. Oder jodelnde Menschen oder so. Mhm. Das ist wahrscheinlich ähnlich. Aber ja, das war schon gewöhnungsbedürftig. Und das ist natürlich alles synchronisiert. Also sie singen da ja nicht wirklich auf der Bühne oder so, sondern es ist alles Synchro und Dings. Und da trainieren eben auch bis heute, das ist eigentlich ganz interessant, dieses Kloster ist gleichzeitig ein Internat. Und da trainieren eben auch so kleine Shaolin-Kämpferchen. So. Die sind dann so zwischen 9 und 18 Jahren alt oder so, machen da auch Abi. Oder ihren Schulabschluss, was auch immer sie da machen. Und nebenbei trainieren sie eben den ganzen Tag. Und die können dann eben auch auftreten. Die machen, das sind diese Leute, die bei diesen Shaolin-Kung-Fu-Shows in ihrer Stadt, wenn da wieder mal plakatiert wird, ich weiß nicht, ob du es jemals gesehen hast, aber die ziehen halt irgendwie durch die halbe Welt und machen halt so Shows und sowas. Und das kannst du machen oder du wirst halt irgendwie Kung-Fu-Lehrer. oder so oder Sportlehrer oder was weiß ich. Also das ist halt so diese Sportausbildung. Und die gibt's eben mit Kung Fu, die gibt's aber zum Beispiel auch mit Tai Chi. Aber das ist wieder woanders. Aber dieses Kung-Fu-Dorf, das war schon echt interessant. Also da gibt's auch nichts außer irgendwie x Kung-Fu-Schulen, eine nach der nächsten. Also die Hauptschule ist halt natürlich die von dem Kloster, das ist natürlich die tolle Schule. Mhm. Aber da haben sich dann im Umkreis, in dem Dorf eben noch ganz viele andere etabliert. Die haben dann halt den ganz tollen Namen nicht, aber die ist natürlich auch gut. Ja. Und da stand dann also so mittendrin unser einziges Hotel. Und das ist durchaus interessant, mal in so einem hinterletzten chinesischen Kaff, Deng Feng heißt das übrigens, wo diese Shaolin-Kloster ist, in diesem Deng Feng mal in so einem ganz normalen Hotel mit LED-Laufbändern überall sich niederzulassen. Also überhaupt diese Kleinstadthotels, das ist echt in China schon durchaus spannend. Auch die Dinge, die du zum Beispiel in der Schublade findest von deinem Nachtschränkchen, also die sind schon ein bisschen anders als bei uns.
So. Eine Bibel wird da nicht liegen, ne?
Eine Bibel liegt da nicht, eine Mao-Bibel liegt da auch nicht, aber dann gibt es halt so Spaßboxen mit irgendwie Einmalreizwäsche und zum Wegwerfen. Mit irgendwelchen anderen Dingen, mit denen du dann deinem abendlichen Pläsier frönen kannst.
Wegwerfreizwäsche. Mhm. Ist ja irre.
Total super, ne? Ja, so für zum einmal verwenden halt.
Ist ja irre.
Ja.
Sachen gibt's,
ne? Ja, in China gibt's das. Also ganz tolle Dinge. Und das Frühstück ist halt die Oberkatastrophe. Du weißt immer nicht, was du essen kannst. Ich bin aber auch so heikel mit dem Frühstück. Ich brauche morgens immer irgendwie, also ein Kaffee wäre schon nett und dann irgendwas mit Zucker.
Ja.
Das ist ein echtes Problem. Weil,
was frühstückt der Chinese denn?
Naja, also eigentlich gibt es mehr oder minder Nudelsuppe. Ne? Mhm. Also das ist schon ziemlich beliebt oder gebratene Nudeln mit irgendwas. Oder wenn du Glück hast und du bist in der Dumpling-Area, da gibt es dann, also zum Beispiel in Shanghai, wo ich war, da gibt es irgendwie alle 3 Meter Dumplings. Und da kann ich mich noch relativ gut irgendwie mit Dumplings versorgen.
Das also sind halt Teigtaschen,
diese,
ne?
Diese Teigtaschen, die sind halt auch nicht süß. Die sind halt auch irgendwie mit Krabbe oder Fleisch oder Gemüse oder so gefüllt. Aber das ist auch noch, das kriege ich auch morgens noch runter, wo es dann halt echt schwierig ist, wenn dann so die fetten Makrelen auf dem Teller liegen oder sowas. Das ist halt morgens echt nicht meins, das kriege ich nicht gegessen. Oder auch Dinge, die irgendwie mit Algen oder so. Das, abends super, aber nicht morgens. So, nee. So mit diesem Zahnpasta-Geschmack im Mund, die fette Makrele, das ist irgendwie mit zu hart.
Ist China, du weißt jetzt, das war jetzt das dritte Mal, dass du in China warst, ne?
Ich glaube, ja.
Ist China überall gleich oder ist das sehr unterschiedlich?
Das ist eigentlich ziemlich unterschiedlich.
Also nicht so wie in Schleswig-Holstein und Bayern, was ja im Prinzip irgendwie gleich ist. Da sprechen sie halt ein bisschen anders, die Häuser sehen was anders aus, aber...
Ja, das ist...
Hast du immer das Gefühl, in einem und demselben Land zu sein?
Im Kern ja, aber es gibt dann so Randbereiche, die sind echt strange. Also in der inneren Mongolei bist du definitiv nicht mehr in China. Mhm. Und dann gibt es so Ecken wie Shanghai zum Beispiel. Das war halt so eine kolonisierte Stadt. Da waren Briten und Franzosen, die haben die Stadt sich geteilt. Und das ist dann auch so ein bisschen so China für Anfänger. Mhm. Da war es dann auch wieder, da hattest du das Gefühl, in einer leicht chinoisen, aber im Grunde doch irgendwie angenehm europäischen Stadt zu sein. Da war es wieder ein bisschen anders. Aber im Grunde ist es doch, ich nehme natürlich als Europäer die Feinheiten auch nicht so wahr. Mhm. Ne? Im Grunde ist es doch eigentlich immer recht ähnlich.
Ist halt alles voller Chinesen, ne?
Ja, naja, voller asiatisch aussehender Menschen erstmal, ja, okay. Ne? So auf den ersten Blick.
Aber weil das in China ist, würde ich halt behaupten, das sind alles Chinesen. Ich bin da ja sehr schlicht.
Ja, klar. Nee, sind es ja auch, ne? Aber also. Ich meine, wenn du jetzt so gar keine Info hast und einfach guckst, finde ich also schon irgendwie. Also an den meisten Ecken merkt man schon, dass es ein Land ist, weil doch viele Dinge sehr ähnlich sind. Also dieser pseudo-chinesische Baustil mit diesen roten Säulen, den hast du eigentlich so gut wie überall. Oder das Gruppengewimmel hast du so gut wie überall. Es gibt dann immer unterschiedliche Einflüsse. Also in zum Beispiel in der, die Küche ist sehr unterschiedlich, weil China hat einfach sehr unterschiedliche Vegetationszonen. Die Landschaft ist sehr unterschiedlich, da wachsen unterschiedliche Sachen.
Ja.
Oder du hast unterschiedliche Einflüsse einfach. Also zum Beispiel in Xi'an, das ist das gleichzeitig das Ende der Seidenstraße. Das heißt, die ganzen Arabs, die da durchgezogen sind mit ihren Kamelen und haben Seide und so und dann geholt und gebracht und verkauft und gemacht, die haben halt in Xi'an gibt es einen veritablen Souk, also eine Moschee mit so einem Souk außenrum, mit so einem arabischen Markt. Und da gibt es durchaus auch in der Küche arabische Einflüsse. Also da merkt man es dann wieder am ehesten eigentlich in der Küche, beziehungsweise da steht halt etwas artfremde Moschee rum. So. Aber ansonsten ist es doch durchaus spürbar China. Ja, also so im meisten, größten Kernbereich doch.
Warum haben sie euch denn noch so hingeführt? Du warst ja immer eine Woche da.
Ja, wir waren noch, genau, also Sportkomplex haben wir noch nicht komplett abgeschlossen, weil wir waren nämlich noch, nach dem Kung-Fu-Dorf waren wir nämlich noch im Tai-Chi-Dorf. Und das war eben eine Familie, die dort das Tai-Chi angefangen hat. Und Leute, das war die Familie Chen. Und die Nachfahren lernen das auch immer noch. Und dort gibt es ganz viele Tai-Chi-Schulen und so. Und das fand ich wirklich spannend, weil wir waren in so einer ganz winzig kleinen Tai-Chi-Schule, wo die Leute das im Hinterhof lernen. Und das war auch gleichzeitig wieder mit angeschlossener Schule. Und da gibt es ganz, ganz viele kleine Tai-Chi-Schulen. Und da kommen dann auch ab und zu mal westliche Menschen hin, um das dort zu lernen. Das ist auch gar kein Problem, das kann man machen. Und da hatte man plötzlich das Gefühl, dass da Leute standen, die da ihre Übungen gemacht haben und die waren echt für sich. Also Tai Chi ist eine der wenigen Möglichkeiten oder wenigen Gelegenheiten, wo man wirklich in sich selbst versunken ist, ganz alleine ist, sich mit nichts blöd umweltmäßig harmonisieren muss, sondern sich einfach mit sich selbst harmonisiert und sich wirklich nur auf sich selbst konzentriert. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil anscheinend ist es so, dieser natürliche Zustand, dieses Wimmeln und immer sich auf andere einstellen. Und dann konzentriert man sich wirklich aufs Alleinesein und erhebt das zu so einer Kunstform. Ja. Und atmet da und tanzt. Und natürlich gehört auch Kampf dazu auch. Aber meistens wird es eben doch erstmal alleine gemacht. Und da standen Leute zwischen irgendwelchen Laken auf der Wäscheleine in diesem Hof und haben sich wirklich einfach Stunden nur auf sich selbst konzentriert. Und das habe ich sonst eigentlich kaum gesehen in China.
Machen die das denn nicht alle irgendwie? Also es gibt so legendäre Bilder irgendwie Park steht der Chines rum und macht Tai Chi.
Das stimmt. Und das machen
das stimmt
auch.
Wirklich?
So. Das stimmt. Das stimmt absolut. Und das machen, also du kannst in irgendeinen chinesischen Park gehen, irgendwo.
Ja.
Und besonders morgens und abends. Und da stehen vor allem die Rentner und machen Tai Chi.
Aha.
Und zwar in großen Gruppen. Also da ist es wieder so ein Rentner-Ding. Und das ist dann halt so, dass das allgemeine Massen-Tai-Chi, ja. Wo aber die Leute in diesem Tai-Chi-Dorf sagen so, ja, das ist auch ganz schön und so weiter. Aber das ist halt so dieser Rentnersport. Und hier, das ist das Richtige. Also hier kann man auch ganz andere Formen von Tai-Chi lernen. Auch viel kriegerischere Formen von Tai-Chi. Und da muss man doch noch schon auch mal ein bisschen gucken, ja. Also es ist schon ein Unterschied zwischen Sport, Synchronschwimmen und Rentnerwassergymnastik so, ne? Und man kann das immer zur Kunstform treiben. Und das richtige Tai Chi, wie es eben in diesem Dorf gelehrt wird, wo es erfunden wurde, wo es herkommt. Das ist halt wirklich eine ganze Philosophie und hat nichts mit irgendwie, wir bewegen uns ein bisschen synchron zu tun. Mhm. Also da steckt wirklich noch deutlich mehr dahinter. Auch so ein ganzes Set an Tugenden, die man dann verinnerlichen muss und so. Also es ist schon was deutlich anderes. Wir mussten uns dann auch natürlich auch mal dazustellen und so, weil das macht man ja auch. Man macht sich auch immer gerne zum Affen, um den Gastgeber ein bisschen zu unterhalten. Und haben das natürlich dann auch gemacht und haben unsere Bewegungen gemacht und durften dann auch mal atmen und so. Und das war komisch, weil es war natürlich auch so eine Gruppenaktion, aber uns ging es danach dann echt besser, muss ich sagen. Wenn du den ganzen Tag rumhetzt und dann stehst du da einfach mal und guckst den Typ an, tust nichts als atmen, das tat echt gut. Es war echt hilfreich.
Ich frage mich, wie schaffen es die Leute, die da leben, also die Leute aus dem Westen, die in China leben? Mhm. Wahrscheinlich müssen, ja, dann bleibt dann ihre eigene Wohnung oder so. Weil das klingt halt so, als würde man irgendwann wahnsinnig werden vor lauter Gewimmel.
Ja, ich glaube, man muss sich da irgendwie zurückziehen. Also in ziemlich viele Expats gibt es in Shanghai und da ist es auch noch ein bisschen westernized. Ja. Also da gibt es normale Bars, wo du hingehen kannst oder so. Also in China ist es halt zum Beispiel auch das Konzept der schicken Bar oder sowas. Wird da halt auch durchaus etwas anders gesehen. Also es gibt da einfach sehr, sehr wilde Bräuche. Ich fürchte, wir müssen jetzt doch irgendwie noch zu diesem Alkoholthema kommen.
Wieso fürchten? Das ist, ich warte die ganze Zeit darauf.
Also in diesen Provinzhotels, ne? Mhm. Da kommen ja nur so Geschäftsleute normalerweise hin, da kommen ja keine Touristen hin. Und da kommt es dann abends in diesen Hotelbars zu wirklich ganz unschönen Szenen. Du kannst dann wirklich das Pech haben, wenn du ein bisschen später kommst, dass die Lage komplett verwüstet ist. Was? Die Leute in der Gegend rumliegen, sich schon halb angespieben haben. Irgendwie, ich weiß nicht, dass wie viel Bieren Intus haben, zur Toilette gehen und weiter trinken. Am Boden liegen, von Freunden rausgetragen werden. Also es ist ein Bild der Verwüstung.
Also die füllen sich richtig ab.
Die füllen sich richtig ab.
Jeden Abend?
Richtig, nein, nee. Aber das sind halt so diese klassischen Geschäftsdinger. Und das Trinken ist da so eine Art Männlichkeitsritus. Das machen vor allem Leute, wenn sie irgendwie auf Geschäftsreise sind, wenn sie mit Kollegen oder mit Geschäftspartnern unterwegs sind. Es gibt mittlerweile ein Gesetz dagegen, das ist ein Untergesetz des Korruptionsgesetzes, dass du deine Geschäftspartner nur noch, also sie haben es nach oben begrenzt, sagen wir mal so. Es gibt jetzt nicht mehr 40 Gänge und 10 davon sind Kaviar und den teuersten Champagner für 1000 Euro die Flasche, sondern sie haben es ein bisschen begrenzt, was aber ehrlich gesagt an der Menge des konsumierten Alkohols nicht viel ändert. Und das, was sie uns aufgetischt haben, was im Rahmen des Korruptionsgesetzes vollkommen okay ging, das war auch schon ganz schön viel. Also es gibt da eine ziemliche Kultur, eben, dass man sich als Gastgeber nicht lumpen lassen darf. Und man muss auch immer mittrinken als Gast, ja. Und das kann im Hotel natürlich sein, dass du dadurch mit Bier abfüllst. Bei einem formaleren Geschäftsessen ist es allerdings ein bisschen anders. Das ist sehr zielgerichtet. Du gehst dahin und das ganze Essen ist eine Angelegenheit von ungefähr anderthalb Stunden. Du gehst, du schaufelst, du kommst, du schaufelst, du gehst. Mhm. So. Und dabei findet eine unfassbare Menge an Anstoßen und Trinksprüchen und Prost und Zeug statt. Also das ist unglaublich. Also du Was? Musst ja, also es gibt da ganz viele Riten. Das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo du bist und von Provinz zu Provinz. Also du musst irgendwie rumlaufen als Gast und mit jedem Einzelnen zwei Gläser machen. Und zwar jeder Einzelne am Tisch, mit jedem anderen am Tisch zwei Gläser. Ganbei, Ganbei ist der Trinkspruch.
Zwei Gläser mit jedem am Tisch?
Ja, dann machst du, also das sind ganz kleine Gläschen, das sind so fingerhutgroße Gläschen, ah, okay. aber mit Reisschnaps. Ne? Mhm. So, und dann gibt es bei jedem Gang nochmal. Und dann gibt es immer, wenn der Fisch reingebracht wird, auf wen der Fischkopf zeigt. Und der Gegenüber muss zwei, der Gegenüber muss dann vier. Und dann gibt es ganz zwischendurch immer noch ganz oft Grund, irgendwie anzustoßen und so. Und am Ende kommst du halt raus mit, ich weiß nicht, 16, also 16 ist harmlos. Haben sie sich ein bisschen zurückgehalten, weil sie wussten, wir sind so Westluschen, wir sind das nicht gewohnt. Ja. Und Frauen müssten eigentlich auch nicht, ja. Aber ich habe mich dann irgendwie doch feministisch herausgefordert gefühlt und dachte so, nee, ich mache kein Schonprogramm. Ich zeig diesem chinesischen Funktionär jetzt hier wie Dings, ne?
Ja. So. Wo der Hammer, wo die Bartel ihren Most holt.
Genau. Ja. Ja, ich habe eine Whisky-Reise durch Schottland überlebt. Euren Reisplörre hier, das ist ja nix.
Und so. Hat's geklappt?
Hat voll geklappt. Oh. Die fanden es total lustig. Fanden es super. Und haben wir dann irgendwie noch 50 Mal hinterher erklärt, von wegen, das hätten sie ja überhaupt nicht gedacht und so. Und neben mir saß irgendwie so ein Provinzfotograf, der hat mir dann gleich sein Buch geschenkt. Das war irgendwie ganz lustig. Also das haben sie, glaube ich, so noch nicht gesehen, weil die chinesischen Frauen sind dann da auch so ein bisschen eher zurückhaltender und zarter und machen das dann eher nicht so. Aber ja, das konnte ich irgendwie nicht auf mir sitzen lassen.
Und du hast es auch überlebt.
Ich habe es total gut überlebt, weil du frisst dir die ganze Zeit irgendwie panierte Bröckchen.
Ach so.
Das war ja auch so ein bisschen das Problem, das Essen. Chinesisches Essen, da denkt man immer so, also das gängige Vorurteil ist halt, das ist so leicht. Und da wird man satt, aber man wird nie übersatt.
Von chinesischem so. Essen?
Das ist
doch echt.
Hammer.
Das deckt sich halt auch nicht mit meiner Alltagserfahrung. Also ich werde, nee, das ist halt auch, immer, genau. Ja.
Rums, genau. Nee, das ist richtig heftig. Also wenn die da richtig auffahren, du kriegst halt, nur frittiertes Zeug die ganze Zeit. Also zumindest in der Gegend, wo wir waren.
Mhm.
Dieses zentralchinesische Essen ist das eben. Im Süden ist es wieder ein bisschen anders. Da isst man etwas leichter. Oder im Norden ist es wieder anders. Aber da, wo wir waren, war es halt wirklich ziemlich heftig. Und meine Herren. Also sie haben uns auch noch relativ verschont. Also die ganz seltsamen Dinge haben wir nicht bekommen. Das Seltsamste, was wir bekommen haben, waren frittierte Skorpione.
Mhm.
Die waren gar nicht mal so schlecht. Die schmeckten halt irgendwie crunchy. So. Also fand ich besser als die frittierten Heuschrecken auf jeden Fall. Und das war eigentlich so das Obskurste. Wir hatten einen Spinnenphobiker dabei. Es war sehr lustig. Der fand das nicht so gut.
Wie, der musste dann Skorpion essen?
Dreh das von mir weg, dreh Ach das Gott. Von mir weg. Ja, aber ansonsten, ja.
Und der Chinese trinkt die ganze Zeit Reisschnaps, oder was trinken die da?
Der Chinese trinkt die ganze Zeit Reisschnaps, genau. Also es ist eine etwas, also eigentlich in ganz Asien habe ich das bisher mitgekriegt, dass es Reisschnaps gibt. Das ist so das, was du echt überall bekommst. Das habe ich also im letzten laotischen Dorf am Mekong genauso gekriegt wie in Peking. Also Reisschnaps ist halt irgendwie, darauf laufen die irgendwie alle in Asien. Den ich eigentlich auch gar nicht schlecht finde. Das ist eigentlich gar nicht, schmeckt ja auch gar nicht übel. Nur ich könnte das echt nicht jeden Abend machen, ne? Also so einmal kann man das machen, da kann man mal den Chinesen zeigen, wo irgendwie die Bartelin und so. Aber jeden Abend und jeden Mittag vor allem, wenn die dann permanent die Funktionäre da dieses Zeug auftischen, irgendwann denkst du echt nur noch so, geh weg und vor allem, ich will jetzt alleine essen. Und ich will jetzt eine Ruhe haben und ich will jetzt einfach irgendwie in Ruhe ablästern. Und ich will mich jetzt irgendwie in diesen Sitz fallen lassen und lasst mich in Ruhe. Ja. Aber das geht halt nicht, sondern Essen ist halt eine total durchformalisierte Sache. Und es gibt eine bestimmte Anzahl an Gängen und das wird auch eine bestimmte Abfolge an Gängen. Und da brauchen eben immer von Gambay, Gambay, Gambay. Und nach anderthalb Stunden ist halt Schluss und dann stehen alle auf und dann ist vorbei. Und wenn es dann heißt, so, nee, ich möchte gerne meinen Kaffee austrinken oder so, den es sowieso meistens nicht gibt, also ich möchte gerne meinen Tee austrinken, dann hast du halt gelitten.
Aha.
Da stehen alle geschlossen auf und gehen raus. So. Also es ist anders. Es ist, ja, sehr anders.
Ich weiß ja nicht.
Nee, ne? Also man muss es wirklich wollen, man muss sich echt drauf einlassen und so. Aber ich meine, als normaler Tourist hast du ja auch diese Funktionärsdinner nicht, da ist es nicht so schlimm. Das hast du halt wirklich nur, wenn du so halbgeschäftlich oder so dahin fährst, sonst ist es ja nicht so übel. Ah, ich kann dir noch was über die Natur erzählen.
Die Natur.
Wir waren ja auch in einem Naturpark. So, und ich meine...
Das ist was anderes als die Parks, von denen du schon erzählt hast?
Warte ab.
Okay.
Du musst dir vorstellen, wir waren 5 Tage unterwegs, immer nur in irgendwelchen kleinen Bussen unterwegs, durch die Gegend geholpert, von Provinzhotel zu Provinzhotel, haben mit irgendwelchen Funktionären angestoßen und gefressen, 3-mal am Tag frittierte Bröckchen, sind immer durch irgendwelche Touristen umwimmelnden Sehenswürdigkeiten, die natürlich die Hauptsehenswürdigkeit ist, mit irgendwie 50 Reisebussen davor auf einem Riesenparkplatz. Dann hieß es, wir besichtigen jetzt eine Schlucht. Und wir alle so, ah, oh, Natur, Schlucht, toll, das ist super. Wir wollen jetzt unbedingt eine Schlucht sehen. Ja, einfach grün, einfach Bäume. Einfach mal so ins Laub atmen, weißt du so, ne?
Mhm.
Ja, wie das der Deutsche halt will mit seiner Waldeinsamkeit. Ja, ne?
So Romantik.
Ja, und das halt mehr, ich meine, das ist eine chinesische Schlucht, das ist auch nicht so schlimm, das kann man auch schon hinnehmen. So, und dann fuhren wir zu diesem Naturpark. Ja, wir hielten auf einem Parkplatz, ich würde sagen, er hatte die Größe von ungefähr 3 Fußballfeldern, schön geplättelt, und dann erhob sich eine gigantische Steintreppe. Also da konntest du wirklich Parteitage drauf abhalten oder mittlere Militäraufmärsche. Diese Treppe ging dann hinan ein Stückchen den Hang hinauf, sehr, sehr breit, mehr breit als hoch. Und da war dann ein flaches Gebäude mit einer gigantischen Eingangshalle und davor natürlich ein LED-Bildschirm.
War auch eine Eisbude da?
Ja, später erst.
Okay.
Dieser LED-Bildschirm flimmerte dann so die Schönheiten dieses Naturparks, untermalt von leiser Musik, über den Parkplatz und den ankommenden Besuchern entgegen. Überall Laufschriften natürlich, LED-Laufschriften ohne Ende. Und dann kommst du so in diese Halle, und diese Halle sieht eigentlich aus wie, ich würde sagen, ich habe schon heimeligere Fährterminals gesehen als das. Überall Laufschrift und chinesische Gruppen, die dann auch gerne so in Zweierreihen stehen, was mir ehrlich gesagt auch vollkommen suspekt ist. Und meine Mitreisenden zischt mir dann zu, so, wenn ich mich in so eine Zweierreihe stellen muss, das mache ich doch nicht, ich bin doch nicht im Kindergarten. Guck mal, die machen das. Und wir gruppten uns also so lose irgendwie so da in dieser Vorhalle herum. Und das Schöne ist ja, chinesische Guides, wenn die diese Gruppen führen, plärren in so ein Lautsprecher-Ding sie rein, und dann haben die alle am Gürtel, haben die so einen Lautsprecher hängen, der dann irgendwie total laut und verzerrt und ein richtig schrecklichen Plärr-Chinesisch, also diese Gruppe anbrüllt die ganze Zeit, ja, dass du irgendwie denkst, du bist beim Militär, und dann stehen die da alle in Zweierreihen. Ja. Also meinem freiheitsliebenden, deutschen, romantischen, westlichen Gemüt wurde irgendwie schon wieder total anders. Und dann wurden die alle in Busse verfrachtet und irgendwie durch die Gegend gefahren. Und wir gruppten uns also lose und taten irgendwie so, als hätten wir nichts miteinander zu tun, weil wir wollten gerne mal ein bisschen irgendwie, also wir waren sehr undiszipliniert, glaube ich.
Mhm.
Und zum Glück plärrte uns niemand mit irgendwelchen Hördingern an, aber in den Bus mussten wir dann auch. Und dann wirst du irgendwie aus dieser Fährterminalhalle wirst du rausgekarrt. Du kriegst erstmal auf so einem riesen Diorama gezeigt, was es alles gibt in diesem Naturpark. und welche Punkte, also die Sehenswürdigkeiten, die Hauptsehenswürdigkeiten und die Nebensehenswürdigkeiten sind, weil das Wichtige für Chinesen ist immer, wenn sie was sehen, dann muss es auch sehr berühmt sein. Und sie sagen das dann auch immer, weil das wichtig ist. Da, diese Schlucht ist sehr berühmt. Und diese Schlucht ist total berühmt.
Hast du dir mal den Spaß gemacht zu fragen, wofür?
Diese Schlucht ist irgendwie die Schwesterschlucht vom Grand Canyon. Und dieser Park, dieser Naturpark ist auch der Grand Canyon Geschwisterpark und die haben so eine Kooperation und Austausch und so weiter laufen. Mhm. Und die Schlucht ist irgendwie, glaube ich, auch genauso tief und irgendwie Dings. Also sowas ähnliches wie der Grand Canyon eben. Irgendwie der größte Canyon Asiens oder so. Mir sind diese Superlative ja auch echt ein bisschen suspekt. Ja. Aber du kriegst sie in China ja auch permanent erzählt. Also warum, und das ist jetzt total berühmt, und dann kriegst du irgendwie noch drei Nummern. Und dann laufen die Leute da, also werden mit dem Bus hingekarrt, werden irgendwie kurz rausgeworfen. Dann gibt es da mitten im Naturpark gibt es den nächsten Parkplatz, der ist dann aber ein bisschen kleiner. Mhm. Und da gibt es dann ein Raucherhäuschen mit WLAN. Das fand ich total süß. Also du kannst dich dann in so eine Art Bushaltestellenhäuschen nochmal reinstellen, die letzte Zigarette durchziehen, weil der Chinese an sich qualmt wie ein Viech. Und kannst noch mal so ein bisschen Smartphone-Experience, also noch mal kurz irgendwie dein Weibo abrufen. Mhm. Und dann begibst du dich also in der
großen Mein was Gruppe. Abrufen?
Naja, das ist dieses chinesische Twitter-Dingsbums. Ach so. Und dann begibst du dich in einer großen, großen Gruppe im Gänsemarsch, gut geführt und angeplärrt von deinem Guide durch die Schönheit der Natur. Das ist kein sonderliches Naturerlebnis. Auch in der Natur ist das eher ein Gruppenerlebnis. Also es war wahnsinnig voll, aber für unser Guide, die war total süß. Also sie war echt ziemlich nett und die konnte auch richtig gut ironisch und sarkastisch. Das war super. Also sie meinte dann so, heute ist überhaupt nichts los. Und wir so, was? Wie, heute ist nichts los? Ja, normalerweise sind hier dreimal mehr Leute. Und am Internationalen Frauentag, wo in China irgendwie alle Eintritte für Frauen so frei sind, waren hier irgendwie 65.000 pro Tag. Es ist ein bisschen einschüchternd alles. Und du läufst dann also in so einem Gänsemarsch durch diese Schlucht. Das ist eben so ein Weg, der da so durchführt. Und um dich herum sind irgendwie gefühlte 1 Milliarde Chinesen, also ungefähr alle, die ganze Zeit rumlaufen, Smartphone-Fotos machen, Selfies schießen. Alle 3 Meter steht irgendjemand. Du läufst permanent in andere Leute Selfies rein. Irgendwie posieren, picknicken, ihre Kinder trösten, jetzt dringend was trinken müssen. Also es ist irgendwie ein gigantischer Jahrmarkt, ja. Und da gibt es dann auch einen bestimmten Felsen, wo dann alle ihre Wasserabflaschen wieder auffüllen, weil es da irgendwie das tollste Wasser gibt. Und dann gibt es noch einen großen Felsen, wo irgendwie alle Zwischenstationen machen. Und da ist dann auch eine Eisbude. Und da sitzen und stehen dann alle mit ihren Handys, weil da scheint wieder Empfang zu sein. Und die Angewohnheit von chinesischen Männern finde ich auch total super, wenn denen zu warm ist. Dann ziehen sie sich ihr T-Shirt oder ihr Polohemd, das tragen sie ja meistens gerne, so über den Bauch.
Du meinst die hoch, also
hoch,
dass
ja.
So die Plauze hoch. Raushängt.
Die Plauze, genau, Plauzelüftung. Das siehst du irgendwie
das
auch alle
Das ist nicht
drei
okay,
Meter.
Das ist nicht okay.
Du siehst das in China alle 3 Meter, dass Männer ihre Plauze lüften.
Das ist nicht hübsch.
Nee, überhaupt nicht. Voll nicht. Da ist echt viel Bier drin und das ist also meistens auch nicht wohlgeformt. Das ist total nicht hübsch, aber sie machen es trotzdem. Und Plauzelüftung und die Mädchen alle Smartphone und Eisessen ist auch ganz wichtig. Und ja, also das dann Eisbude und so. Und dann, wenn man da gerastet hat, dann geht man im Gänsemarsch also weiter wieder zurück zum Ausgangspunkt, setzt sich wieder in den Bus, fährt zurück zum Fährterminal, setzt sich in den nächsten Bus und fährt wieder nach Hause. So.
Und dann war man in der Natur.
Dann war man in der Natur. Ja, ne? Jetzt kommst du.
Ja, ich weiß gar nicht.
Ja, es ist ein sehr fremdes Land, müsste ich feststellen. Und das ist sehr anders und man kann es eigentlich, also so diese Selbsterfahrungsding kannst du da nicht machen. Du kannst eigentlich die ganze Zeit nur so im Kulturbeobachtungsmodus durchlaufen und dir denken so, ist echt anders. Das ist einfach, nee, ist nicht wie bei uns. Es ist anders.
Naja, klar, es ist das andere Ende der Welt.
Total, ja. Völlig, ja. Aber ich meine, wenn du dann so denkst, naja, alles gleicht sich so an und das ist alles so ähnlich und wir globalisieren alle und da gibt es jetzt auch überall schon irgendwie Starbucks. Und das ist, nee, das ist Oberfläche. Wenn man so ein bisschen tiefer guckt, ist es echt anders. Das war schon, also einigermaßen mind-boggling heißt, glaube ich, der Fachausdruck dafür.
Würdest du da Urlaub machen wollen? Weil also, deswegen ja. Warst du ja da, ne? Damit du nach Hause kommst und sagst, ach, hier ist toll, hier will ich Urlaub machen. Oder weswegen warst du da?
Nein, ich war ja eigentlich, ist das eher so eine, also es ist natürlich keine Urlaubsregion, ja, sondern das ist was, da schickst du Leute hin, die echt sagen, ich will was ganz anderes sehen, ich will eine Studienreise machen. Das ist mehr so dieses studiöses Volk eigentlich. Würde ich sagen, ne? Das ist eigentlich wirklich Studienreisending. Das ist keine Urlaubsgegend. Was willst du da auch machen? Es gibt ja keinen See, es gibt ja keinen. Also es gab einen künstlichen Park, den sie auch uns total stolz noch gezeigt haben, mit einem künstlichen See und das wurde alles Recreational Area und so, ja. Und du läufst durch und denkst so, ja, aha, nett. Hier ruht sich der Chinese also aus, okay, also die 3 Millionen, die gerade hier sind, also nur 3 Millionen. Und aber so richtig, es ist ja künstlich hier gerade wieder. Es ist hier so künstlich wie irgendwie überall. So, also
kannst du auch ins Phantasialand fahren, wenn du ein bisschen China abkriegen willst. Die haben da so eine Chinatown-Ding, sie
gehört. Ja, das kenne ich nicht. Aber es ist natürlich auch wieder kein echtes China, ne?
Das
echtes
ist richtig.
China kannst du nicht ersetzen. Das ist schon sehr eigen. Also, ich glaube, man muss einfach durchlaufen mit sehr viel Zeit. Und, weil du brauchst echt Erholungsphasen zwischendrin. Wenn du in diesem Stadtgewimmel bist, das ist unheimlich lustig. Und die Leute sind auch saufreundlich und total lieb und so. Und jeder grinst dich an und macht Scherzis mit dir. Und also, ich meine, dieser Gemeinschaftsgeist bezieht sich nicht nur auf die eigene Gruppe, sondern durchaus auch auf Fremde. Du wirst sofort irgendwie angehimmelt und angeguckt. Und also du könntest dort innerhalb von einem Tag irgendwie 30 neue Freunde gewinnen. Ja, die sprechen zwar alle kein Englisch, aber
ich wollte gerade fragen, wie redet man mit denen? Genau.
Ja, gar nicht. Also
gibt es da denn eigentlich, du sagtest eben, also in diesen Hotels, da würden sich die Ärsche zuziehen. Gibt es da sowas wie Nightlife eigentlich? So Disco-Erlebnis-Gastronomie, was man so hier bei uns hat?
Nee. Eigentlich nicht so. Also es gibt es natürlich in der Stadt, wenn du in Peking bist, wenn du in Shanghai bist, klar, logisch. Da gibt es sowas immer. Da gibt es auch wilde Partys im Hotel. Ich war mal bei dieser Stewardessen-Party irgendwie, aber nur sehr kurz. Aber sonst so in der Provinz ist das nicht so. Was ist halt.
Aber was machen denn.
Also wo du nachts eher hingehst, das sind eigentlich so Nachtmärkte. Also die setzen sich halt nachts irgendwie auf die Gas, essen dann ihre Hähnchenspieße, also diese klassischen Saté-Spieße, die es halt irgendwie überall in Asien gibt. Ja, gibt es natürlich auch da. Trinken ihr Bierchen, tratschen, sitzen auf diesen Plastikstühlen so, an Plastiktischen mit Plastiktischdecken und sitzen da halt irgendwie bis spät in die Nacht und tratschen da. Und das ist eigentlich eher so, dass es dann so Nachtmärkte oder sowas gibt.
Also so. Und da hängen dann auch die, das sind dann auch die jungen Leute, die da hingehen. Also weil irgendwie die pubertieren doch auch.
In der Provinz ja, in der Provinz schon. Da fahren die dann natürlich auch mit ihren Elektrorollerchen, weil die Stinkeroller sind mittlerweile meistens verboten.
Aha.
Fahren dann so mit ihren Elektrorollerchen durch die Gegend. Das ist aber so, das, ich meine, wenn du in so einer Provinzhauptstadt wie Zhangzhou bist oder sowas, ja, da hat's halt einfach keine richtigen Hip-Sachen. Was es dann eher noch gibt, sind die so K-Bars, also so Karaoke-Bars.
Mhm.
Das machen viele junge Leute. Aber im Gegensatz zum Karaoke, was du hier so kennst, wo du auch alleine oder zu zweit hingehen kannst oder sowas, ist es da normalerweise so, dass du dir ein extra Räumchen mietest mit einer Gruppe von Freunden.
Mhm.
Also das ist eher so ein, du blamierst dich nicht vor dem gesamten Lokal, sondern nur vor 10 Leuten oder so.
Mhm.
Also da mietest du dir ein Separé. Das ist zum Beispiel was total beliebt ist bei jungen Leuten. Die gehen immer in diese K-Bars. Ja. So ist das. Aber wie gesagt, das ist Provinz. Ne? Provinz ist wieder total anders als...
Ja, ist bei uns ja auch. Obwohl, nee, wenn du bei uns in der Provinz bist, dann fahren sie mit Autos in die nächstgelegene...
Ja, die gehen zum Jungbauernball.
Ja. Jungbauernball.
Ja, fahr mal durch Bayern im Sommer. Alle 3 Meter findest du ein Schild Jungbauernball. Dingolfing oder so.
Ich werde mal drauf achten.
Mach das
einerseits.
Mal.
Andererseits... ne?
Andererseits kann man auch mal nach China fahren. Das ist, aber ich würde sagen, also für jeden, der nach China fahren will, würde ich sagen, fangt mit Shanghai an. Das ist schon recht chinesisch, aber da kann man sich abends noch in eine normale Bar retten und kriegt noch was zu trinken, was nicht irgendwie Reisschnaps ist. Fahrt nach Shanghai, guckt euch das an. Wenn euch das zu luschig ist und zu europäisch und noch zu harmlos, dann kann man sich mal irgendwie auf den Rest loslassen, so langsam. In Shanghai ist auch wirklich sehr, sehr schön. Aber das ist, es ist echt gewöhnungsbedürftig. Man muss es mögen. Ja.
Willst du noch mal hin?
Ich brauche mal eine China-Pause, muss ich gestehen.
Ah, ja.
Ja, ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich habe mich allerdings im Herbst schon wieder für eine Hongkong-Reise angemeldet. Also so ganz ohne geht's irgendwie komischerweise doch nicht.
Wobei Hongkong mit Sicherheit ganz
Hongkong
anders ist wieder, oder?
Bestimmt wieder ganz anders. Ja. Ich denke mal, das ist wieder noch ein bisschen europäischer als Shanghai, schätze ich. Mal gucken. Aber also so, ich kriege früher oder später wieder meinen Koller. Ich weiß es ganz genau. Ich finde es jetzt momentan total gewöhnungsbedürftig und will erstmal eine Weile nicht mehr hin und es geht mir auf den Nerv.
Mhm.
Aber dann, wenn ich dann mal wieder so ein Jahr nicht da war, denke ich mir immer so, nee, ich will mal wieder wohin, wo die Leute echt pflegeleicht sind. Also sie gehen dir auf die Nerven, aber sie sind so nett und so herzlich und so entgegenkommend und so freundlich. Und du kannst mit jeder Oma am Straßenrand, kannst du Quatsch machen. Und du fotografierst und die Leute amüsieren sich irgendwie einen Arsch ab. Ja? Mhm. Und es ist irgendwie, es ist so herzig die ganze Zeit. Du kannst zwar mit den Leuten überhaupt nicht reden, leider Gottes, das tut mir echt immer so leid, aber es ist irgendwie allein, was du schon durch Gesten und durch Blicke und sowas an Blödsinn machen kannst, ja. Es ist irgendwie total nett und herzlich und irgendwie will man das dann auch mal wieder.
Hm.
Nicht so komisch beäugt werden, sondern einfach so in so eine Gruppe reinkommen und alle sind nur neugierig und nett und freundlich und ja, also es hat halt zwei Seiten in China. Ja. Es geht dir irgendwann furchtbar auf den Nerv und dann irgendwann denkst du wieder so, nee, ich will mal wieder hin. Das ist ganz komisch, ganz seltsam. Also anders als ja. Mal gucken, wie mir mein zweites Mal Japan gefällt. Das steht bald aus und dann kann ich dir was über Japan erzählen. Im Gegensatz zu China, was nämlich total anders ist.
Vorher musst du mir da aber noch was über Brighton erzählen.
Vorher muss ich dir noch was über Brighton erzählen.
Das machen wir bei der nächsten Sendung.
Das machen wir demnächst.
Andrea genau. Diener, vielen Dank.
Gerne.
Wer redet, ist nicht tot.